Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt.
Wir verwenden diesen Ausdruck aus der Gnade gefallen für Menschen, die sündigen, die moralisch gefallen sind und der Sünde nachgegeben haben. Aber eigentlich sagt Gott das nur über Menschen, bei denen von außen gesehen alles in Ordnung zu sein scheint. Sie sehen richtig aus, haben den richtigen Beruf, sagen die richtigen Worte auf die richtige Art und Weise. Sie wissen, wie man preist und jubelt. Aber Gott sagt, sie sind aus der Gnade gefallen. Wenn es darum geht, von Gott zu empfangen, können sie es nicht. Sie können bekennen, Anspruch erheben, ermahnen, binden. Aber in ihrem Herzen sind sie durch ihre Selbstgerechtigkeit in ihrer Ablehnung gefangen und wissen nicht, wie sie davon loskommen können. Selbstgerechtigkeit führt zu Verurteilung. Und Verurteilung ist ein Indikator, genau wie der rote Ausschlag bei den Masern. Es ist ein Symptom für etwas im Inneren. Das Fieber bedeutet, dass ihr Körper eine Infektion bekämpft. Und was bedeutet Verurteilung? Dass sie selbstgerecht sind. Hören Sie? Und Verurteilung tötet. Hiob war selbstgerecht. Das wird ihm ganz am Ende des Hiob-Buches bewusst. Und er sagt, Gott, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt und gehört, was andere über dich gesagt haben. Aber nun hat mein Auge dich gesehen und ich tue Buße in Staub und Asche. Und in den darauffolgenden Versen gab Gott Hiob alles zurück, was er gehabt hatte. Gott hatte Hiob das alles nicht geschickt. Aber Hiob war selbstgerecht. Und wenn wir selbstgerecht sind, kommt der Teufel und sagt, du hast nicht genug hiervon gemacht und du hast nicht genug davon gemacht. Selbst wenn sie etwas Gutes tun, haben sie nicht genug davon getan. Du hast nicht genug gebetet. Wenn sie sagen, ich habe heute eine Stunde gebetet, sagt er, andere beten 3 Stunden. Ich lese jeden Tag ein Kapitel in der Bibel, andere lesen 5 Kapitel. Es ist nie genug. Und wenn sie etwas falsch machen, dann zeigt er natürlich auf sie und erinnert sie daran, gestern, heute, aber nicht in Ewigkeit. Wenn sie etwas richtig machen, sagt er ihnen, es sei nicht genug. Es geht immer nur um sie. Und wenn sie nur auf sich schauen und auf das, was sie können, dann hat er sie. Aber wenn sie ihm sagen, Teufel, es geht nicht um mich, siehst du den, der an der rechten Seite des Vaters sitzt? Er ist meine Gerechtigkeit, geh zu ihm. Dann weiß er, wieder einer aus der New Creation Church, den ich nicht kriege. Geben wir Jesus die Ehre, er hat alles vollbracht. Lange bevor die Krankheit in die Welt kam, lange bevor Adam und Eva alterten, lange bevor die Armut in ihr Leben kam, gab es die Sünde. Aber es ist mehr als das. Als Gott nach ihnen rief, hatten sie Angst vor ihm. Sie hatten Angst. Die falsche Art von Angst. Aber es ist mehr als das. Sie fühlten sich verurteilt. Woher wissen wir das? Weil sie sich mit Feigenblättern bedeckten. Haben Sie schon einmal Feigenblätter aus Israel gesehen? Sie sind groß. Schade, dass da keine Hand mit drauf ist, sonst könnten Sie das Verhältnis sehen. Es ist riesig. Sehen Sie, wie es Ihre Nacktheit bedeckt? Auf Hebräisch steht wörtlich in der Bibel, sie verwendeten es als Lendenschurz. Und Gott schaute hinab. Da war kein Blut. Gott will keine Salatsoße. Und dann lesen wir, dass Gott sie in Häute kleidete. Und dieses Mal steht hier auf Hebräisch das Wort für voll bekleidet. In Häute. Was heißt das? Gott war der Erste, der ein Tier opferte. Der Unschuldige stirbt für den Schuldigen, der Gerechte für den Ungerechten. Hören Sie, wenn sich der Mensch bedeckt, ist es nie genug. Man fragt sich immer, ob es ausreicht, um einen zu bedecken. Aber wenn Gott sich mit eigenen Händen darum kümmert, ist es perfekt. Gott hat seinen Sohn gesandt und sein Sohn hat alles vollbracht. Ihre Stellung vor Gott ist so gut wie ihr Opfer. Und wie heißt ihr Opfer? Und reicht das aus? Und wie? Halleluja!
Amen.
Was ist die Wurzel und der Grund für so viele Probleme? Manchmal gehen Ehen kaputt, weil der Mann und die Frau es nicht erkennen. Und wenn wir tiefer graben und fragen, wo liegt das Problem, dann sagt der Mann, sie ist anderer Meinung als ich. Ich weiß nicht, warum sie sich nicht unterordnet. Es ist ihre Schuld. Und sie sagt, es ist seine Schuld. Und dann graben wir noch tiefer und finden heraus, dass der Mann eigentlich Angst hat, dass er seine Familie nicht versorgen kann. Er liest zu viele schlimme Zeitungsmeldungen und schaut zu viele deprimierende Nachrichten. So bekommt er Angst. Und während er auf dem Heimweg ist, fällt er in eine Art Angstmodus. Warum? weil er denkt, dass er selbst für seine Familie sorgen muss. Er muss das Geld heimbringen. Er ist der Mann. Er ist der Vater. Und er fängt an, sich zu verurteilen und zu denken, ich bin nicht gut genug für meine Familie. Ich kann ihnen nicht genug bieten. Ich bin ein elender Ehemann. Ich bin ein schlechter Vater. Ich sollte mehr Zeit für meine Kinder haben. Wenn er in dieser Selbstverurteilung steckt, muss sie nur etwas sagen und peng, ein kleines Wort genügt und schon eskaliert das Ganze. Und die Frau weiß gar nicht, was los ist. Liebe Frauen, wenn Sie wüssten, dass der Grund dafür Angst ist, dann wären Sie barmherziger. Aber es ist nicht nur Angst, sondern Stress. Ihr Mann steht unter Druck. Und weil er Sie liebt und Sie diejenige sind, die ihm am nächsten steht, lässt er das an Ihnen aus. Und es ist nicht einmal Stress, es ist Verurteilung. Er verurteilt sich selbst. Vor einigen Jahren hat mir Gott dieses Bild geschenkt. Schlechte Gewohnheiten, finanzielle Probleme, Krankheit. Das alles hat eine Wurzel. Die Welt sagt, dass viele Krankheiten durch Stress verursacht werden. So viel weiß auch die Welt. Aber wenn wir tiefer graben, stellen wir fest, dass der Grund für Stress Angst ist. Wenn wir Angst haben, sind wir gestresst. Und wir reagieren mit Flucht oder Angriff. So viel versteht auch die Welt. Es gibt in der Welt einige, die sagen, dass alles auf Angst zurückgeht und dass der Mensch lernen muss, die Angst durch Umdenken oder aus eigener Kraft zu überwinden. Aber Gott sagt, nein, die tiefste Wurzel von allem ist Verurteilung. Und wenn wir das Gesetz wieder einführen, bringen wir die Verurteilung wieder zurück. Und das gefällt dem Teufel. Kein Wunder, dass seine Diener ihr Aussehen gewechselt haben. Die Diener des Lichts mit ihren Werken der von Menschen gemachten Gerechtigkeit. Im Korintherbrief werden seine Diener Engel des Lichts genannt. Er hat seine Leute auf den Kanzeln. Und der Teufel gewinnt nirgend so viel Einfluss wie dadurch, dass er jemanden auf die Kanzel stellt. Das ist der schlimmste Ort. Denn jeder denkt, wenn etwas von der Kanzel kommt, dann muss es von Gott sein. Und sie prüfen es nicht in der Bibel nach. Und dann hören sie Dinge wie, Gott sei gelobt. Denkt nur nicht, dass ihr eurer Sünde entkommen könnt. Sie wird euch einholen. Gott will, dass wir mit unseren Gedanken und unseren Augen und unseren Taten heilig sind. Es geht immer nur um uns, 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 uns. Und Jesus wird kaum einmal erwähnt. Wenn wir unsere Gedanken, unseren Willen und unsere Taten ohne Christus heiligen könnten, dann würden wir es tun. Und David hätte das schon lange gemacht. Es ist eine schwierige und schmerzhafte Lektion, die wir da lernen müssen. Jedes Mal, wenn wir selbstgerecht werden, hört die Gnade auf. Denken Sie daran. Und wo Verurteilung herrscht, kann die Gnade nicht fließen. Erinnern Sie sich an die Stelle, als Jesus die Jünger lehrte, wie sie Berge versetzen können? Da war Jesus auf dem Weg von Bethanien nach Jerusalem an dem Feigenbaum vorbeigekommen. Wenn Sie schon einmal dort waren, sind Sie auf der gleichen Straße unterwegs gewesen. Der Feigenbaum steht nicht mehr dort. Er wurde ja verflucht. Aber es stehen andere Feigenbäume da. Die Feige ist übrigens ein sehr interessanter Baum. Über den Winter verliert sie ihre Blätter. Aber sobald der Frühling kommt, treibt sie neue Blätter aus. Und in der Bibel steht, dass Jesus zu einem Feigenbaum ging und nach Früchten zum Essen suchte. Aber es steht auch da, dass es noch nicht die Zeit der Feigenernte war. Warum ging Jesus also zu dem Baum? In der Bibel steht, er hatte Blätter. Er hatte Blätter, aber keine Früchte. Warum verfluchte Jesus den Feigenbaum, wenn ja noch gar keine Erntezeit war? Er verfluchte ihn nicht, weil er wütend war. Er verfluchte ihn nicht, weil er die Beherrschung verlor. Er verfluchte ihn als Beispiel für uns. Feigenbaum, Blätter, aber keine Früchte. Er verfluchte ihn. Warum? Weil er nicht wollte, dass sich die Menschen täuschen lassen. Zum ersten Mal werden Feigenblätter bei Adam und Eva erwähnt, die sich damit bedeckten. Wofür stehen also Feigenblätter? Für Selbstgerechtigkeit. Und wenn sie selbstgerecht sind, dann kann der Glaube nicht fließen. Der Glaube kann nicht fließen. Das Gesetz ist Selbstgerechtigkeit. Und deswegen steht im Galaterbrief, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Im Gesetz geht es nicht um Glauben, sondern um Leistung. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Sobald es um ihre Leistung geht, funktioniert ihr Glaube nicht mehr. Wenn sie bekennen und glauben, ist das der Geist des Glaubens, den Gott sich für sie wünscht. Hören Sie mir zu. Dann haben wir den Geist des Glaubens. Ich glaube und deswegen bekenne ich. Ich glaube und bekenne. Einen solchen Glauben sollen sie haben. Amen. Machen Sie sich keine Sorgen darum, was sie tun sollen. Als Gott die Dunkelheit sah, sagte er nicht, ist das aber dunkel. Er sagte, es werde Licht. Und was tat er? Nichts. Oft genügt es zu glauben und zu bekennen. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz handelt. Ich sagte, die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht etwas aus. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz handelt. Das Gesetz ist nicht aus dem Glauben. Sie sind Gegensätze wie Wasser und Öl. Sie können sich nicht mischen. Wenn Sie selbst gerecht sind und selbst etwas leisten wollen, kann Ihr Glaube nicht fließen. Jesus lehrte uns zu glauben und zu sprechen. Glauben und auszusprechen. Gehen wir zurück zu Markus 11. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Das ist der gleiche Geist des Glaubens, über den wir vor ein paar Wochen gesprochen haben. Ich glaube und deswegen spreche ich. Amen. Der Teufel hat in fast jeder Sprache der Welt den Tod einprogrammiert. Das kommt vom Teufel. Statt zu sagen, für diesen Kuchen könnte ich leben, sagen wir, für diesen Kuchen könnte ich sterben. Uns ist nicht bewusst, dass es hier nicht einfach nur um Formulierungen geht, sondern um Leben und Tod. Ich glaube, und das spreche ich aus. Jesus hat nie über das gesprochen, was er gesehen hat. Er hat über das gesprochen, was er sehen wollte. Also sagen Sie nicht, der Kropf wird größer, sondern ich verfluche diesen Kropf im Namen von Jesus. Ich sehe, wie Leben in meinen Körper fließt. Ich sehe Gesundheit und Heilung. Ich sehe meinen Mann neben mir sitzen. Nicht diesen Typen, sondern meinen Mann. Nicht die Hand heben, dann merkt es keiner. Danken Sie Gott. Erzählen Sie nicht den Leuten, ich bin verheiratet, sondern sagen Sie zu Gott, ich bin verheiratet. Herr, ich bin verheiratet. Danke, Herr. Was Sie auch brauchen, fangen Sie an zu glauben und es auszusprechen. Ach, das glaube ich nicht. Ja, dann haben Sie es gerade getan. Sie glauben nicht und sagen, dass Sie es nicht glauben. Also wird es Ihnen auch nicht geschehen. Verstehen Sie, was ich meine? Mit anderen Worten, Sie müssen den Feigenbaum mit seinen Blättern verfluchen, die verwelken werden. Sie müssen die Selbstgerechtigkeit verfluchen, bevor der Glaube wirksam wird. Das wollte Jesus damit zeigen. Das Verfluchen des Feigenbaums ist ein praktisches Gleichnis. Er verfluchte den Feigenbaum dafür, Blätter zu haben, die, wie wir gerade gelernt haben, für Selbstgerechtigkeit stehen. Und dann sagte er, euer Glaube kann wirken. Übrigens, als ich eines Tages das las, zeigte mir der Herr die Stelle aus der Offenbarung, wo es heißt, die Blätter vom Baum des Lebens im Himmel bringen Heilung. Haben Sie das schon einmal gelesen? Der Unterschied ist der. Selbstgerechtigkeit verursacht Krankheit. Die Blätter von Gottes Gerechtigkeit sorgen für Leben und Gesundheit.
Halleluja!
Danke, Jesus. Lernen Sie etwas, Freunde. Und sehen Sie, Jesus nennt als einzige Bedingung, wer nicht in seinem Herzen zweifelt. Wer nicht zweifelt, sagen Sie Zweifel.
Doubt, say doubt.
Das Wort, das hier steht, ist nicht das normale Wort für Zweifel. Das heißt auf Griechisch distaso und wird zum Beispiel von Jesus verwendet, als Petrus sank. Da fragte er, warum zweifelst du? Aber hier steht ein anderes Wort. Das Wort hier für Zweifel heißt auf Griechisch diakrino. Es ist ein sehr interessantes Wort und bedeutet eigentlich unterscheiden. Jesus sagt hier also, so wie ich zu dem Feigenbaum gesprochen habe, so könnt ihr zu einem Berg sprechen und er wird euch gehorchen. Wenn Menschen in der Welt mit Pflanzen reden und so weiter, passen Sie gut auf. Jesus sagt, macht keinen Unterschied zwischen Pflanzen und einem Berg. Sie sagen, aber das ist doch ein Unterschied, Pflanze, Berg. Jesus sagt, macht keinen Unterschied. Zweifeln, diakrino, bedeutet also unterscheiden. Unterscheidet nicht. Einer von Ihnen sagt zum Beispiel, ich kann gegen Kopfschmerzen beten, Pastor Prince. Gut, ich bete für diesen Bruder. Dann kommt jemand anderes. Was hast du? Ich habe AIDS. Hast du bereut? Hast du dies getan? Hast du das aufgegeben? Hast du mit jenem aufgehört? Wir machen Unterschiede. Aber Jesus sagt bei Matthäus, wenn ihr Glauben habt, werdet ihr nicht nur das tun, was ich mit dem Feigenbaum gemacht habe, sondern auch zu einem Berg sprechen. Macht da keinen Unterschied. Es ist für Gott sogar einfacher, wenn man das so sagen kann, Krebs zu heilen als Kopfschmerzen. Ich will damit nicht sagen, dass es für ihn schwer ist, Kopfschmerzen zu heilen. In Gottes Wirtschaftssystem waren 5 Brote und 2 Fische nötig, um 5000 Männer satt zu machen. Und für 7000 Männer, also mehr, brauchte er nur 4 Brote. In Gottes Wirtschaftssystem ist es umso einfacher, je größer das Problem ist. Wenn Ihnen also jemand sagt, ich habe Krebs, kein Problem. Und was hast du? Einen Pickel. Da brauche ich Glauben. Wenn wir anfangen, nicht mehr zu unterscheiden, wird es anders. Aber gehen wir noch ein bisschen tiefer, was das Wort Diakrino bedeutet. Die Vorsilbe Dia bedeutet im Griechischen durch oder mittels. Dia. Und Krino ist das Wort für richten. Richten, verurteilen. Und wenn man beides zusammensetzt, bekommt man die wörtliche Bedeutung von ihr habt Verurteilung im Herzen. Deswegen macht ihr einen Unterschied. Deswegen zweifelt ihr. Deswegen schwankt ihr. Weil ihr Verurteilung im Herzen habt. Diakrino, durch Verurteilung. Ich zeige Ihnen eine Stelle in der Bibel, wo das alles zusammenkommt. Römer 14. Du hast Glauben? Und was sagen wir? Okay, noch einmal. Habt ihr Glauben? Und die auf der ersten Empore? Zweite Empore, kurz vor dem Himmel. Haben Sie gehört? Ihr Glaube ist stärker, Sie werden als Erste entrückt. Du hast Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Jetzt schauen Sie her. Glückselig wer? Es geht hier ums Essen. Ob man Wein trinken darf oder nicht, ob man Fleisch essen darf oder nicht und all das. Und Paulus sagt zum Abschluss, du hast Glauben? Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt. Und das Wort verurteilen heißt auf Griechisch krino. Diakrino bedeutet also sich selbst verurteilen. Wenn Sie sich selbst verurteilen, kann Ihr Glaube nicht wirken. Warum? Weil die Selbstgerechtigkeit am Steuer sitzt. Manche Menschen bekennen also das Richtige. Durch seine Striemen bin ich geheilt. Gott gibt mir, was ich brauche. Aber sie verurteilen sich und haben Angst. Vielen geht es so, wenn sie verzweifelt sind und es schon fast zu spät ist. Sie haben ihren Geist nicht gegründet. Sie kennen die Gnade nicht. Sie haben etwas über Heilung gehört, aber nicht über Gnade. In der Bibel steht, trachtet nach seiner Gerechtigkeit und alles andere, materielles, Essen, Gesundheit, wird euch hinzugefügt werden. Sie müssen oft gar nicht glauben, um versorgt zu werden. Das kommt ganz von selbst. Wenn Sie seine Gerechtigkeit suchen. Brauchten Sie, als Sie noch ein Sünder waren, Glauben, um krank zu werden? Brauchten Sie Glauben, damit Ihnen etwas fehlte, damit Sie gestresst oder depressiv wurden? Nein, das kam ganz von selbst, weil Sie ein Sünder waren. Und jetzt, da Sie gläubig sind, trachten Sie nur nach seiner Gerechtigkeit. Glauben Sie, dass er Sie gerecht gemacht hat und der Segen wird automatisch zu Ihnen kommen. Er wird Ihnen hinzugefügt werden. Jetzt erzähle ich Ihnen diese sehr interessante und schöne Geschichte. Sie beginnt sehr traurig, aber sie hat ein wunderbares Ende. So wie alle Dinge, die Gott tut. Es ist eine nationale Katastrophe, die sich im Alten Testament zugetragen hat. Und wie es sie in der Geschichte Israels noch nie zuvor gegeben hat. Jahr für Jahr hatte Gott Israel gewarnt, keine anderen Götter, keine Götzen anzubeten. Sie beteten alle möglichen Götzen, unter jedem grünen Baum und auf den Hügeln an. Sie opferten ihren Götzen sogar ihre Babys und Kleinkinder als Menschenopfer. Gott sandte Jeremia und Gott sandte Jesaja, um sie zu warnen. Hört auf damit, kommt zurück zu Gott. Bei jeder anderen Sünde, die das Volk Israel beging, vertrieb Gott sie nicht aus ihrem Land. Hören Sie mir zu. Denn sie beteten immer noch Gott an. Solange die Brandopfer aufstiegen, strömte der Segen herunter. Aber dann ersetzten sie Gott. Heute tun wir das im Prinzip auch, wenn wir die Gerechtigkeit von Christus durch Selbstgerechtigkeit ersetzen. Und in dem Moment, in dem sie Gott ersetzten, hörten sie auf zu opfern. Und da hörte auch der Segen auf. 386 vor Christus kam Nebukadnezar, der König von Babylon. Und Gott ließ zu, dass er sein Volk besiegte. Er brannte den Tempel nieder und versklavte alle Einwohner von Juda. Er verschleppte die Besten von ihnen nach Babylon und ließ die Kranken und Alten zurück. Die Besten nahm er mit nach Babylon. Es war die größte Katastrophe im Alten Testament. Gott hatte sie vorher gewarnt. Und obwohl Gott im Alten Testament als Richter den Menschen auf die Probe stellt, hatte er ihm in seiner Barmherzigkeit doch das Brandopfer gegeben. Und der Prophet Jeremia, der gleiche, der prophezeite, dass das geschehen würde, sagte auch, dass die Gefangenschaft nur 70 Jahre dauern würde.
All right.
36 Jahre, nachdem Nebukadnezar das Volk Israel gefangen genommen hatte, eroberte ein persischer König namens Kyros Babylon, ohne einen einzigen Pfeil abzuschießen. Er übernahm den ganzen Staat. Und wie das geschah, ist erstaunlich. Gott half ihm dabei. Gott war derjenige, der dafür sorgte. Denn der Name Kyros wurde von dem Propheten Jesaja schon vor der Gefangenschaft genannt. Bevor Kyros überhaupt geboren war, nannte Gott ihn schon beim Namen. Gott sagte, dieser persische König ist mein Gesalbter. Kyros ist mein Gesalbter. Und wissen Sie was? Als er Babylon erobert hatte, sagte dieser persische König zu allen Israeliten, als er herausfand, dass sein Name in der Bibel stand und von einem Propheten Israels genannt wurde, bevor er überhaupt geboren war, geht zurück und baut den Tempel wieder auf. Ich will euch das Nötige geben. Das geschah, als die 70 Jahre Gefangenschaft vorbei waren. Und Israel kam wieder zurück zu den Ruinen. Es war nichts mehr da, außer Ruinen und Asche. Der Tempel war dem Erdboden gleichgemacht worden. Und wir lesen in der Bibel, dass sie in den ersten 2 Jahren, nachdem sie zurückgekommen waren, nichts für den Tempel taten. Aber im Jahr 535 vor Christus fingen sie an, die Grundmauern für den Tempel wieder aufzubauen. Jetzt hören Sie gut zu, denn jeder von Ihnen, der eine Karriere, eine Arbeit, ein Zuhause, eine Familie, eine Ehe oder was auch immer aufbauen will, muss das verstehen. Die Prinzipien aus Gottes Wort gelten auch heute. Sie sind für uns aufgeschrieben worden und sie zeigen uns, wie wir etwas aufbauen können und vor allem, wie wir die christliche Gemeinde aufbauen können. Denn wenn Gott auf diese Welt schaut, dann sieht er nicht die Gemeinden X, Y und Z, sondern nur eine einzige Gemeinde. Gott will, dass wir leidenschaftlich sind. Und wenn wir in den Nachrichten und in den Medien sehen, was in der Welt alles passiert, dann müssen wir wissen, dass es aus diesen 3 Gründen passiert. Erstens wegen Christus. Gott bereitet die Rückkehr seines Sohnes vor. Manches geschieht, weil es der Teufel verursacht. Aber Gott sorgt dafür, dass es uns zum Guten dient. Was gerade in der Welt passiert, passiert alles wegen Jesus. Und zweitens wegen der Gemeinde, dem Leib von Jesus. Die Welt steht nicht im Mittelpunkt der Gemeinde, sondern die Gemeinde steht im Mittelpunkt der Welt. Nicht ihre Arbeit ist das Wichtigste und sonntags gehen sie nebenbei noch in die Gemeinde, nein. Die Gemeinde steht im Mittelpunkt. Die Gemeinde ist die Lagerhalle des Himmels. Die Gemeinde erlebt die Fülle des göttlichen Segens. Alles, was in der Welt passiert, passiert also zweitens wegen der Gemeinde. Und drittens wegen Gottes erwähltem Volk Israel. Deswegen hört man ständig von ihnen. Wenn Sie sich also eine Karriere aufbauen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass es etwas mit der Gemeinde zu tun hat. Sorgen Sie dafür, dass Sie damit am Reich Gottes bauen. Und deswegen schauen wir in unserer Arbeit hier nicht nur nach innen und auf uns, sondern wollen die ganze Welt segnen. Aus irgendeinem Grund hat Gott es richtig gefunden, sich diesen roten Punkt in Südostasien anzuschauen. Und in diesem roten Punkt gibt es einen kleinen Punkt namens New Creation Church. Und in diesem kleinen Punkt, in dem roten Punkt, gibt es einen ganz winzig kleinen Punkt. Das ist ein Typ namens Joseph Prince. Die Leute verstehen nicht, warum Gott genau diesen Mann gebrauchen will. Er selber auch nicht. Aber Gott sagt, von hier soll mein Evangelium in alle 4 Winkel der Erde ausgehen. Aber warum, Pastor Prince? Ich weiß es nicht. Man nennt es Gnade. Gnade. Wir erzwingen nichts aus eigener Kraft. Wir tun gar nichts. Gott scheint immer die Kleinen und Schwachen auszuwählen. Und wenn Sie sagen, Pastor Prince, Sie sind schwach, dann haben Sie recht. Sie haben keine Ahnung, wie recht Sie haben. Es hat nichts damit zu tun, wer wir sind. Haben wir diesen wunderschönen Ort verdient? Nein. Man nennt es unverdiente Gunst. Wenn Sie wollen, können Sie auch im Bereich der verdienten Gunst leben. Aber ich lebe lieber unter unverdienter Gunst. Amen, Freunde. Unverdiente Gunst. Sie kamen zurück. Und 2 Jahre später wachten sie auf und sagten, hey, wir dürfen nicht vergessen, dass uns der König zurückgeschickt hat, damit wir den Tempel wieder aufbauen. Und das geschah in Esra Kapitel 3. Und im 2. Jahr nach ihrer Ankunft bei dem Haus Gottes in Jerusalem, im 2. Monat, begannen Zerubabel ist übrigens der Prinz aus dem Haus Juda. Sie finden seinen Namen in der Ahnenreihe von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme von König David. Und sein Name ist unter den Vorfahren von Jesus Christus. Er kehrte als Prinz des Hauses Juda zurück nach Juda und wurde zum Anführer der Arbeit. Er war als Statthalter von Juda zurückgekommen. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks. Jeschua war der andere Anführer. Er wurde zum Hohepriester der Leute, die zurückgekehrt waren. Diese beiden Anführer symbolisieren unseren Herrn Jesus. Zum einen seine königliche Herrschaft durch Serubabel aus dem Haus Juda, aus der königlichen Blutlinie. Und dann Jeschua, den Hohepriester, als Bild für die Priesterschaft von Christus. Zusammen der Priesterkönig. Vergessen Sie nicht, dass die Priester des Alten Testaments keine Priesterkönige waren. Sie konnten einen Aussätzigen nur anschauen und sagen, ob er geheilt war. Und dann brachten sie die Opfer. War er nicht geheilt, musste er wieder hinaus vor das Lager gehen. Sie hatten nicht die Macht, den Aussatz zu heilen. Sie waren nur die Prüfer. Sie schauten die Leute an, um zu sehen, ob sie geheilt waren. Also wurde niemand geheilt. Naaman war übrigens kein Jude. Ich rede über die Juden, bis Jesus kam. Jesus schaute die Aussätzigen nicht nur an und untersuchte sie wie ein Priester. Jesus hatte auch die königliche Autorität, um zu sagen, sei rein. Und der Aussätzige wurde gesund. Ist das nicht wunderbar? Wenn man sich die Ahnenreihe von Jesus anschaut, dann geht alles auf König David zurück. Die Ahnenreihe seiner Mutter geht durch seinen Sohn Nathan auf König David zurück. Und sein Stiefvater Josef stammte von Salomo ab. Jesus hat also einen zweifachen Anspruch auf den Thron Davids. Und doch wanderte dieser König durch die Berge und ging am Ufer des Sees Genezareth entlang und gebrauchte seine königliche Autorität. Denn wo ein König spricht, da ist Macht. Und wie gebraucht er sie? Zu seinem eigenen Vorteil? Sei rein. Steh auf und geh. Lazarus, komm heraus. Ich habe Mitleid mit ihnen. Dieser König gebraucht seine Macht, um uns alle zu segnen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.